Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Group CDO bei der UVEX-Gruppe. Und das heutige Thema ist ein neuer Führungsstil für eine neue Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen, Bernd Breuschow.
Hallo, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörer.
Es freut mich extrem, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast und dass wir mal dieses Thema Leadership aus den unterschiedlichsten Facetten besprechen werden. Und bevor wir da gleich mal in die Praxis eintauchen, wäre nochmal spannend. Ich habe schon erwähnt, du bist Group CDO. Was steht denn da aktuell bei dir täglich ganz oben auf der Agenda?
Bei mir ganz oben auf der Agenda steht eine ganze Menge von Dingen. Da ist dieses Group vor dem CDO natürlich so wichtig, weil wir in der Gruppe natürlich auch ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Die Leute kennen uns bei UVEX natürlich selbstverständlich aus dem Sport, aber wir haben ja auch noch andere große Teilkonzerne, den Arbeitsschutz und andere, die ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle, unterschiedliche Zielgruppen haben. Von daher ist es für mich als CDO wichtig, dass ich die Gruppe enable, dass ich bei mir in meinem Bereich die Leute aufbaue, die die Kollegen unterstützen können im Bereich digitale Innovation, im Bereich digitale Methoden und auch bei Dingen wie Fast Prototyping und solchen Themen, damit wir den Kollegen in der Gruppe zur Seite stehen, wenn die an solche Themen kommen und dass wir da auch schnell ins Arbeiten kommen und ganz schnell die PowerPoint-Ebene verlassen und von den Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie wir das nennen, dann vom Bereich zur Gruppe, also quasi aus meinem Bereich heraus, jeden in der Gruppe befähigen, das zu tun, weil es nützt ja nichts, wenn es nur mein Team ist, sondern das müssen ja alle können. Das heißt, bei mir ganz oben auf der Agenda steht natürlich das Thema Methodenvermittlung, steht damit auch das Thema Mindset. Inhaltlich für die Zuhörer interessant ist natürlich das Thema smarte Produkte, also wie schützen wir Menschen über das klassische physikalische Produkt hinaus. Und natürlich auch die Frage, wie kaufen Menschen heute Schutz? Das macht ein Sicherheitsingenieur ganz anders als ein Endverbraucher. Und ein ganz großes Thema der Transformation der UVEX-Gruppe ist von B2B zu B2C. Also unsere Teilkonzerne sind seit 90 Jahren eben im Geschäftsvertrieb tätig. Und wir haben seit einem Jahr einen neuen Teilkonzern, die Protected People GmbH, wo wir das B2C-Geschäft aufbauen, wo ich die große Freude habe, Geschäftsführer zu sein. Und da haben wir dann Ende März den Shop der UVEX-Gruppe gelauncht, den du unter uvex-group.shop erreichen kannst und wo du Zugriff hast auf alle unsere Marken, die unsere Gruppe so im Bauch hat und wo wir dann den Nutzer mit individuellem Schutz ausstatten. Und das ist eine sehr, sehr spannende Reise, wenn man 90 Jahre lang was anderes gemacht hat und insofern auch eine tolle Transformation, die ich begleiten darf.
Und jetzt brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dass das Thema Leadership dich täglich in den unterschiedlichen Facetten begleitet. Wichtig ist an der Stelle auch nochmal zu erwähnen, du hast ja auch vor ein paar Monaten ein eigenes Buch sogar herausgebracht und dieses Buch trägt den Namen Als gäbe es keine Schwerkraft. Business Leadership durch die Augen eines Dancers. Extrem spannender Titel. Ich kann auch persönlich schon berichten, auch extrem spannender Inhalt. An der Stelle wäre jetzt nochmal wichtig, bevor wir da wirklich in die Praxis reingehen, gib uns doch mal mit, warum ist denn dir dieses Thema Leadership persönlich so wichtig?
Die Antwort ist relativ einfach. Ich glaube, wenn wir Wandel nicht führen, findet er nicht statt. Und ich bin da auch immer sehr direkt, wenn ich mich mit den Kollegen im Digitalbereich unterhalte. Es wird ja viel gesprochen über das Digital Mindset der Mitarbeiter und die Agilität der Organisationen und all das. Und ich glaube, es beginnt alles mit dem Mindset der Führungskraft. Und ob ich eine Idee habe, wie das geht und ob ich die Fertigkeiten und Fähigkeiten habe, andere dort mitzunehmen, das hat viel mit internem Unternehmertum zu tun. Das hat viel mit Risikobereitschaft zu tun, aber auch viel mit der Verantwortung für das Geschäft, was man hat. Und deswegen ist das für mich so ein wichtiges Thema, wenn ich über digitale Transformation rede. wir können immer gerne über Technik sprechen, wir können immer gerne über Methoden sprechen, wir können immer über richtige Organisationen sprechen. Ich wiederhole mich, es findet alles nicht statt, wenn wir es nicht führen. Und wenn Führungskräfte das ein bisschen nebenher machen oder das ausgelagert wird an arme Projektleiter, die jetzt mal das Thema Digitalisierung erschließen sollen, oder es auch falsch aufgehängt ist an falschen Personen, die andere Zielstellungen haben, und dann funktioniert es nicht. Und das versuche ich auch den Unternehmen immer zu vermitteln. Ein bisschen Transformation oder ein Halb-Digitalisierung, das gibt es nicht. Und da deswegen ist mir das Thema so wichtig. Und in meinem Buch, das ist eben meine persönliche Geschichte. Ich habe viele, viele Jahre, Jahrzehnte Leistungssport betrieben und mich da auf internationalen Meisterschaften im Publikum zur Wahl gestellt. Und das ist so ein bisschen die Analogie, die ich herstelle. Tanzen ist Kunst als Leistungssport. Und ich sage, ich glaube, Führung ist so ein bisschen dasselbe. Das sind ganz viele Dinge, die man nicht messen kann, genau wie beim Tanzen. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Höhe, wir haben keine Weite, die man so eindeutig festlegen kann. Wir müssen Menschen begeistern. Dahinter steckt aber trotzdem viel, viel harte Arbeit und viel, viel Detail. Vor allem natürlich auch ganz extrem wichtiges Partnering. Wie gehen wir mit einem Partner um, damit es gemeinsam halt was Tolles ergibt? Auch das Thema Innovation, Transformation ist für uns in dem Sport selbstverständlich. Wir erfinden ja ständig Choreografien und überlegen uns Dinge, die es noch nicht gibt. Und wie kommen wir dahin? Und das sind alles Parallelen, die ich in dem Buch ziehe. Und meine Erfahrung ist einfach, dass viele Führungskräfte viel damit anfangen können, weil es einfach sofort visuell klar wird, was ich meine, weil natürlich jeder von uns schon irgendwann mal mit Tanzen einen Berührungspunkt hatte.
Und du hast jetzt schon ein paar Überschriften von Methodiken angesprochen, wie jetzt zum Beispiel agile Vorgehensweise oder vielleicht Design Thinking oder ähnliches. Lass uns da nochmal so ein bisschen unter Anführungszeichen in die alte Welt blicken. Das heißt, wie sah denn der Führungsstil noch vor ein paar Jahren aus und warum funktioniert der in der aktuellen Welt vielleicht nicht mehr so optimal?
Naja, ich würde sagen, wir haben im Vorgespräch ja schon ganz kurz die Frage gestreift und ich habe mir dazu auch nochmal Gedanken gemacht. Ich habe ja meine Karriere angefangen im Jahr 2000, als wir so die erste New Economy hatten. Ich muss dazu sagen, ich bin ja selber kein Digital Native. Ich mache immer den kleinen Witz. Meine Innovation in meiner Jugend war das 6 Meter lange Telefonkabel, mit dem man in die Küche gehen konnte und die Tür zumachen. Und ich denke, damals war die Welt noch überschaubar. Also wo es noch kein Internet gab, warst du mit deinem Geschäft sehr lokal, also deutlich lokaler, deutlich begrenzter. Effekte waren langsamer, Entwicklungen haben sich langsamer über die Welt fortgesetzt. Und da ist, sage ich mal, eine gewisse Fokussierung auf einen, der jetzt weiß, wo das alles hinführt und der dann Ansagen verteilt, das ist möglich. Das funktioniert auch relativ gut und dann kannst du mit Expertise auch den Markt relativ schnell verstehen. Also viele neue Entwicklungen in deinem Markt gibt es nicht. Und ich denke, das hat sich halt durch die Vernetzung radikal geändert. Also zum einen der berühmte Schmetterlingsflügel in China, der ist halt eben ganz schnell bei dir in Deutschland, wie wir jetzt ja auch sehen. Effekte sind nicht mehr lokal, sondern global. Und auch generell die Welt, wie sie sich verändert, ob das jetzt der Klimawandel ist, ob das eine Pandemie ist und so weiter. Das sind alles jetzt globale Phänomene, die finden nicht mehr vor Ort, an einem Ort statt. Das erfordert meines Erachtens einfach auch eine andere Art des Führens. Es erfordert das Anerkennen, dass das ein Hirn alleine das nicht mehr stemmen kann. Also wie bilde ich mir ein Ökosystem aus Menschen, die das mit mir steuern? Es bedeutet ganz anderes Risikoverhalten, weil es kommt jeden Tag eine neue Innovation und es kann keiner von uns wissen, wie manche Sachen sich entwickeln. Also müssen wir es ausprobieren. Und in der Natur von Ausprobieren liegt halt auch, das geht mal schief. Das heißt, wir müssen da anders auch mit Fehlern oder mit hat nicht funktioniert, was mir das lieber ist als Fehler, umgehen. Und natürlich glaube ich auch, Und man sieht es jetzt auch in den unterschiedlichen Wahlen auf der Welt. Ich glaube, den Menschen, mit denen wir arbeiten, und ob das jetzt Kunden sind oder Mitarbeiter, für die ist diese Welt momentan extrem überfordernd. Weil da passieren ja auch so viele Dinge, die man als Privatmensch nicht einschätzen kann. Und wo geht das alles hin? Und ich glaube, dass es für uns als Führungskräfte auch wichtig ist, dass wir hier Orientierung bieten. Dass wir hier auch sagen, schau, ich habe hier eine Geschichte. Ich glaube, das bringt uns in die Zukunft. Ich glaube, so kommen wir dahin. Hast du Lust, dabei zu sein? Und dann auch diese, wie ich das immer nenne, diesen Stamm, diesen Tribe zu bilden, der sich gemeinsam um ein Lagerfeuer versammelt und damit halt dann auch Werte lebt und Orientierung gibt und Gemeinschaft gibt. Ich glaube, das ist auch noch viel wichtiger geworden heutzutage, in einer Zeit, wo auch Privatleben und Geschäftsleben viel mehr verschmolzen sind, als es noch vor 20 Jahren waren. Und das sind alles so Dinge, wo ich glaube, da kommt es auf uns Digital Leader, wenn wir uns so nennen wollen, kommt es an, dass wir nicht nur unser Office in Berlin irgendwie promoten oder aus dem Elfenbeinturm lustige Fantasien erzählen, sondern dass wir anfassbar als Führungskräfte in dieser Welt, wie sie heute ist, auftreten und uns den Leuten anbieten und zu sagen, lasst uns miteinander sprechen, lasst uns miteinander arbeiten, dann ist diese Zukunft schaffbar.
Und du hast jetzt schon das Stichwort Orientierung bieten angesprochen. Und lass uns da jetzt nochmal eine Ebene tiefer gehen. Wenn man jetzt die Führungskraft der heutigen Zeit ansieht, welche Kompetenzen muss sie denn jetzt sich neu aneignen oder generell einfach mitbringen, dass sie eben in der Lage ist, diese Orientierung zu bieten?
Ich fange mal ganz vorne an. Ich glaube, die Fähigkeiten, die wir alle als Führungskräfte haben müssen, ist, wir müssen Poeten sein. Damit fängt es vorne an. Wir haben nicht mehr eine Wirtschaftswelt, wo ein CEO uns einen Auftrag geben kann, auch als Bereichsleiter, und den arbeiten wir ab. Weil wir uns eben mit Dingen beschäftigen, die es noch nicht gibt, und Dingen beschäftigt, die sein könnten. Das heißt also, diese Aufgabe der Fantasie, sich Gedanken zu machen, was könnte denn sein und was wäre möglich, und daraus dann etwas zu gestalten, wo die Leute sagen, das ist cool, das will ich rausfinden, da will ich dabei sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das muss auch ausreichend emotional sein. Also eine rein generische Business-Argumentation auf dem akademischen Level, das reicht den Leuten heute auch nicht mehr, also dem jungen Nachwuchs, sondern das muss ja was sein, wo die sagen, da sehe ich für mich einen Sinn drin, das sehe ich auch für meine eigene Zukunft einen Sinn drin, für die Zukunft meiner Gesellschaft einen Sinn drin. Und ich glaube, das ist schon mal die erste Fähigkeit, Poesie. Ich glaube, die zweite Fähigkeit ist Trial and Error. Wir müssen ein Umfeld schaffen, wo unsere Mannschaft wahnsinnig ausprobieren kann. Einfach, weil wir viele Dinge nicht wissen. Wir müssen ganz schnell herausfinden und daraus lernen. Nimm das Beispiel von Uvex. Wir haben den Weg in die B2C-Welt gestartet und ich habe auch im Unternehmen gesagt, diesen Kunden, der direkt bei uns einkauft, den kennen wir nicht, weil es ihn bisher nicht gab. Und ich habe da auch explizit den Satz gesagt mit diesem Teilkonzern, ich baue ihnen nicht etwas, was perfekt ist, sondern ich werde versuchen, etwas zu bauen, was wahnsinnig schnell lernt. Einfach um zu sehen, wie kann das gehen und dass wir einfach schnell adaptieren. Und das bedeutet natürlich auch solche Dinge. Natürlich haben wir einen Businessplan geschrieben und natürlich haben wir auch gesagt, okay, was ist erreichbar? Aber ich habe auch gesagt, dieser Businessplan ist auf absehbare Zeit ein lebendes Dokument. Und das ist natürlich auch eine andere Art zu denken als jetzt klassisch Investment Opportunity, sondern wo man sagt, okay, das kann sein, dass sich das jedes Jahr irgendwie mal komplett umdreht oder in eine andere Richtung entwickelt. Und diese Freiheit, die muss man haben. Das heißt, was ich vorhin schon sagte, Trial and Error ist ein Stück weit Risikobereitschaft und dann natürlich auch der Mut, für die Konsequenzen einzustehen. Ganz klar. Also ich kann mich da nicht wegducken. Wenn das nicht funktioniert, dann bin ich das, der das erklären muss. Ich glaube, die dritte wichtige Eigenschaft ist, Erfahrung ist wichtig. It's attitude, what matters the most. Das ist wirklich so ein Satz, der hat sich in vielen Jahren bestätigt. Wenn du neue Dinge erkundest und wenn du neue Dinge ausprobieren willst, dann brauchst du Leute, die darauf Bock haben, die das machen wollen, die nicht ruhig schlafen, wenn sie nicht rausfinden, ob das funktioniert. Ne? Und denen musst du eine einigermaßen sichere Umgebung bieten, denen musst du die Möglichkeit bieten, sich zu entwickeln, das auszuprobieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du das tust, dann zahlen sie es dir mit Engagement unendlich oft heim. Und ja, ich habe auch schon oft die Entscheidung getroffen, wenn ich einen Bewerber hatte, ja, da mag sein, dass vom Profil einer 100% reinpasst und einer passt zu 80% rein, aber der zu 80% reinpasst, hatte dieselbe Einstellung. Und das sind ja auch die Leute, die dann zu dir sagen, du, die 20%, die schaffe ich mir am Wochenende an, ich habe da Bock drauf, ich will das eh schon immer lernen. Und mit den Leuten veränderst du die Welt. Da bin ich fest davon überzeugt. Du musst als Führungskraft dann aber natürlich auch attestieren, dass du teilweise, kannst du dich verabschieden, dass du die im Detail steuern kannst. Ne, das sind ganz viele freifliegende Radikale. Da musst du auch als Chef sagen, ich vertraue dir und ich glaube, dass du das kannst und wir müssen einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt uns wieder abstimmen. Aber ich glaube, dass das dann auch die Möglichkeit ist, eben dieses unbekannte Areal zu erobern. Wenn du immer nur reingehst mit Sachen, die du kannst und die du beherrschst, dann kannst du halt auch nur Areal überwinden, was du schon kennst. Und von daher ist das dann, glaube ich, auch diese Eigenschaft, das Unbekannte zulassen auch den Dingen, die du selber nicht kennst und kannst, einen Raum geben im Sinne des größeren Ganzen.
Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Das erste war eben, dass die Fähigkeit Poesie, Nummer zwei, Trial and Error und Nummer drei quasi einfach das richtige Mindset, um es auf den Punkt zu bringen, mitzubringen. Und ich würde da jetzt gerne die Nummer zwei mal herauspicken, weil du ein interessantes Beispiel genannt hast, dass ihr hier diesen Schritt gegangen seid, um diesen Kunden im Prinzip einen direkten Kontakt mal aufzubauen zu einem neuen Kunden, da natürlich auch in zweiter Linie dann relevante Daten zu sammeln. Und da wäre jetzt mal spannend, welche Learnings hast du denn auf dieser Reise gesammelt?
Naja, speziell mit Blick auf Daten kannst du dir vorstellen, das geht ja schon beim Aufbau des Shops los, wenn du sagst, die Entscheidung ist, wir machen einen Mehrmarkenshop, wo also der Nutzer die ganze UVEX-Welt erleben kann in all ihrer Vielfalt. Das ist ein Weg, bis du die Teilkonzerne so weit hast, dass die sich mal auf einheitliche Produktdaten einigen. Und natürlich ist jetzt eine Größenbezeichnung, zum Beispiel für einen Helm, ist im Arbeitsschutz manchmal eine andere als jetzt bei einem Ski- oder Radhelm. Und solche Dinge eben zu schaffen und zu versuchen, zu vereinheitlichen und da eine Brücke zu finden, auch so, dass du als Nutzer kein Problem hast, das zu kaufen, das ist schon ein Weg. Dann natürlich auch das Thema Analytics im Frontend. Wir haben ja ein existierendes digitales Ökosystem. Also es gibt ja eine Webseite im Sport, es gibt Social-Media-Kanäle etc. Und hier jetzt zu sagen, wir schaffen ein Cockpit, das uns ermöglicht, die User-Journey durch dieses Ökosystem nachzuverfolgen, um eben auch schnell zu lernen, wann möchte ein Nutzer sich von der Marke inspirieren lassen und ist ganz lang auf einer Markenwebseite. Wann ist aber der Moment, wo er was kaufen möchte? Wie geben wir ihn nach einem Kauf vielleicht auch wieder zurück? Ne? Und solche Dinge, das ist sehr spannend, auch zu verfolgen. Und natürlich, man merkt jetzt natürlich, dass Nutzer auch ganz ungefiltert einfach Feedback geben. Wir merken das ja auch im Customer Service, wenn die sich bei uns melden, wo wir natürlich dann auch sehen, okay, da müssen wir besser werden, dass zum Beispiel irgendein Produktname nicht verständlich ist oder solche einfachen Dinge sind es manchmal, was aber sonst nie aufgefallen ist, weil es ein Fachhandel oder halt auch ein Geschäftskunde dir nicht zwingend zurückgespielt hat, weil die halt einfach auch UVEX schon lange genug kennen und ein Endverbraucher kommt jetzt und sagt, ich verstehe nicht, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen den zwei Produkten? Das ist natürlich halt einfach auch eine wertvolle Quelle, die wir natürlich die Info direkt an unsere Produktentwicklung geben und wo wir dann natürlich beim nächsten Mal die Dinge anders machen können. Und das ist eine Lernquelle, die wir halt einfach auch so direkt bisher nicht hatten. Und insofern sind wir, glaube ich, in dem Datenthema immer wieder spannende Erkenntnisse für uns.
Und du hast auch vorher das Stichwort Risiko freudig zu sein, ist ein wichtiges Mindset heutzutage erwähnt. Und da würde ich jetzt gerne als nächstes einhaken. Wenn ich zum Beispiel mit anderen Unternehmen spreche, habe ich im Prinzip das Gefühl, dass es immer zwei ähnliche Szenarien gibt. Das erste Szenario ist, ich möchte als Unternehmen einfach überleben. Man hat das Gefühl, so um eine kleine Metapher aufzubauen, es ist wie so ein kleines Kind, das ins Wasser gefallen ist und gerade die ersten Versuche macht, schwimmen zu lernen, und irgendwie strampel ich fest im Wasser herum, dass ich eben über Wasser bleibe. Das heißt, ich möchte einfach so gut es geht überleben. Und das zweite Szenario ist, ich gehe wirklich diese Veränderung aktiv an und gestalte sie mit. Ich entwickle neue Geschäftsmodelle, ich entwickle vielleicht neue Kulturen im Unternehmen. Und da würde ich jetzt gerne ein Zitat von dir aus dem Buch erwähnen, das genau zu dieser Thematik passt. Und spannend wäre, wenn ich jetzt gleich das Zitat dann fertig gelesen habe, wenn du vielleicht ein Beispiel dazu nennen kannst, wie siehst du dieses Beispiel eben in der aktuellen Welt? Und zwar, das Zitat ist: Wenn sich die Welt gravierend und immer aufs Neue verändert, reagieren viele Unternehmen mit dem Versuch, ihr Gleichgewicht zu kontrollieren, und erzeugen damit automatisch genau das Gegenteil von dem, was zielführend wäre. Sie strengen alle Muskeln an, um nicht zu fallen, obwohl das bedeutet, in dem Zustand zu verharren. Es ergibt keinen Sinn, in einem Transformationsprozess nach Gleichgewicht zu suchen, sehr wohl aber nach Balance. Gibt es da ein konkretes Beispiel, wie du genau eben diese Thematik in der aktuellen Welt miterlebst?
Ich denke, das Bild, was ich hier verwendet habe, ist eben wieder aus dem Tanzen. Um das Bild einfach nochmal anfassbarer zu machen: Wenn du im Wettbewerb stehst mit 6 Paaren auf der Fläche, dann kannst du versuchen, deine 2 Quadratmeter, wo du gerade bist, mit Hauen und Zähnenstechen zu verteidigen. Das Problem ist, 5 andere Paare versuchen, dahin zu kommen, wo du bist. Ja? Und die Erkenntnis, die man dann ganz schnell lernt, es geht gar nicht um diese 2 Quadratmeter, sondern es geht darum, selber immer die freien Flächen auf der Fläche zu sehen und dorthin zu kommen, damit man gesehen wird und damit man da neue Möglichkeiten erschließt. Ich denke, dasselbe ist es beim Unternehmen. Ich glaube, viele Unternehmen sind recht stolz auf das, was sie erreicht haben. Und daher kommt, glaube ich, dann auch dieser Moment zu sagen, das müssen wir bewahren. Ne? Jetzt haben wir so lange gearbeitet, bis wir da hinkommen, und das müssen wir uns jetzt bewahren. Ich glaube aber immer, und ich versuche das sehr klar dem Unternehmen rüberzubringen, aber natürlich auch ohne jetzt die Geschichte zu verletzen, weil es sind tolle Leistungen, gerade im Mittelstand. Ich glaube, dass diese ganzen Geschichten ja gerade erst entstanden sind, weil man sich immer weiterentwickelt hat. Und auch bei uns, bei UBEX, ist die Frage, Protecting People ist das Motto, dem wir folgen. Aber was heißt das denn in der Zukunft? Was heißt das denn, wenn jemand ein Wearable trägt, wenn er ein Handy bei sich hat, wenn er sich in einem WLAN-Umfeld bewegt? Welche neuen Möglichkeiten von Schutz ergeben sich? Und das ist ja auch dann die neue Normalität der Nutzer. Ob wir sie jetzt schon immer verstehen oder nicht, sei dahingestellt, aber für den Nutzer ist es normal. Also muss ich mich, wenn ich ihn schützen will, in dieses Normal hineinbegeben. Und das ist einfach dann the next chapter, wie ich das immer nenne. Und ich glaube, dass da auch dann der Weg ist, wenn ich mir Gedanken drüber mache, wie ein Sensor am Helm funktioniert, der eine Erschütterung meldet und einen Notruf absetzt, dann brauche ich natürlich immer noch diese wahnsinnig tolle Produktkompetenz, die wir in 90 Jahren aufgebaut haben. Dann brauche ich immer noch den Kontakt zu den Profis, zu den Sportlern, die diese Helme einsetzen. Das heißt, ich kann meine DNA nutzen, aber ich kann sie weiterentwickeln und ich kann mir neue weiße Flächen, neue Whitespots auf der Fläche suchen, wo ich neu glänzen kann. Und ich glaube, das ist auch die Kunst, eben diese Brücke von alt nach neu zu schlagen. Es macht keinen Sinn, wenn ich als CDO jetzt sage, es ist toll, dass wir Helme machen, aber ich glaube, Raketen ist das Geschäft der Zukunft. Das macht keinen Sinn, ne? Sondern ich muss was entwickeln, was maximal das nutzt, was wir können, aber in eine neue Choreografie umsetzt, um in dem Bild zu bleiben.
Und um da jetzt nochmal den passenden Kontext zur Führungskraft aufzubauen: Jetzt bin ich in diesem Veränderungsprozess drinnen. Wie kann ich da jetzt bezogen auf die persönliche Ebene oder eben bezogen auf die Rolle der Führungskraft, wie kann ich da meine Mitarbeiter oder mein Team optimal mitnehmen auf dieser Veränderungsprozessreise?
Ich denke, das Erste, was immer hilft, ist, sein Team zu fragen, was denkt ihr denn? Das hat sich für mich immer als sehr wertvoll herausgestellt. Ich glaube, viele Führungskräfte setzen sich ja selbst unter Druck, dass sie alles wissen müssen, dass man von ihnen erwartet, dass sie jetzt immer alles sagen. In meiner Erfahrung, ich überzeichne es immer ein bisschen, ich sage den Leuten immer, es kommt der Tag, da komme ich morgens rein und schaue euch an und sage, keinen Plan. Ich habe gerade keinen Plan. Ich weiß es gerade auch nicht. So, und ich habe immer in meinen Teams erlebt, dass das die Momente sind, wo mein Team wirklich zum Hochglanz läuft. Und ich glaube, das sollte man nutzen. Es ist am Anfang ja sowieso eine kreative Phase. Was können wir uns denn für einen Schutz vorstellen in 5, in 10, in 20 Jahren? Und da ist ja auch Spinnen erlaubt. Ne? Und da will man ja auch Impulse haben. Das ist auch ein Grund, warum wir sehr viel mit Netzwerken und Innovationslaboren zusammenarbeiten. Einfach um da auch andere Leute denken anders über das Thema, ne? Und hier einen Input zu bekommen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man hier sein Team erstmal fragt. Das ist schon der erste Teil von Mitnehmen. Ne? Ich wurde gefragt, ich bin dabei. Ich glaube, der zweite Teil ist, den Leuten zu vermitteln, das, was du kannst, das ist wichtig. Ne? Wenn wir auf diese Reise gehen und uns in das Thema smarte Produkte begeben, das, was du kannst, ist wichtig. Und ohne dich funktioniert es vielleicht sogar gar nicht. Ne? Also ich glaube, das ist auch wichtig, weil ansonsten gerade junge Leute, die sagen dann, okay, was mache ich hier? Also wenn das keinen Unterschied macht, was ich tue, ne, und ich bin austauschbar, da fühlt sich keiner wohl. Und ich glaube, dass man halt auch ein Bild zeichnen muss. Stell dir vor, wie es ist, wenn wir es geschafft haben. Stell dir vor, wie es ist, wenn wir ankommen. Und wenn dann die Augen anfangen zu glänzen im Team, na, wenn die dann alle sagen, ach, das wäre cool. Ich glaube, das ist dann auch essentiell zum Mitnehmen, dass die Leute sagen, ja, und ich mache jetzt so lange, bis wir dort sind. Und ich glaube auch, und in meiner Erfahrung haben die Leute dann auch keine Angst vor Veränderung. Also sowieso eine Überzeugung, wer mal Leistungssport gemacht hat, wer mal Kinder trainiert hat, ich glaube, im Mensch ist dieses, ich will es ausprobieren, ich will was verändern, ich will, das ist den Leuten in den Genen, das ist in uns Menschen drin, dieses Ausprobieren wollen. Wir machen, glaube ich, nur in den Ausbildungen ganz oft Dinge, wo man es den Leuten aberzieht. Aber ich glaube, kein Mensch hat Angst vor Veränderung, wenn er das Gefühl hat, es ist gut, es macht Sinn, ich kann einen Wertbeitrag leisten. Und ich bin nicht alleine, sondern ich bin Teil von der Mannschaft. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, ist auch einer von meinen Kumpels da. Und ich glaube, dann haben alle Leute Spaß an Veränderungen. Und dann ist dieses Team auch mitgenommen. Nicht nur mitgenommen, sondern das fährt aktiv mit.
Und wir versetzen uns jetzt mal in diese Lage. Ich habe diese Vision und ich möchte dort unbedingt hinkommen. Und wenn ich jetzt als Führungskraft darüber nachdenke, wie kann ich denn eben so schnell wie möglich zu diesem Ziel kommen, muss ich natürlich auch persönlich an mir arbeiten. Und jetzt, wir kommen langsam zum Schluss, wäre nochmal spannend, so ein, zwei konkrete Tipps, wenn eine Führungskraft jetzt eben dieses Gespräch gehört hat, was kann sie im Prinzip morgen verändern oder umsetzen oder einfach an sich arbeiten, dass sie eben noch schneller auf dieser Reise vorankommt?
Ehrliche Antwort, das Wichtigste ist, und ich habe das auch in meinem Buch beschrieben, wir müssen, bevor wir darüber nachdenken, wie wir andere mitnehmen, wenn wir einen schnellen Veränderungsprozess machen, müssen wir, glaube ich, ganz ehrlich in den Spiegel gucken und sagen, bin ich selber bereit dazu? Und das kann sein, dass wir einen Auftrag von den Gesellschaftern bekommen haben, aber bin ich eigentlich selber bereit, meinen Kopf da auf den Baumstamm zu legen? Oder versuche ich gerade irgendwie meine Existenz zu sichern und mein Verbleiben in der Firma zu sichern? Und das ist okay. Ich meine, solche Gedanken hat man und solche Gedanken muss man sich auch machen. Auch hier wieder die Analogie. Mein Publikum merkt sofort, wenn das, was ich da an Geschichte erzähle, auf der Fläche nicht stimmt. Wenn das nicht ich bin. Das merkt jeder sofort. Das merkt die alte Dame mit der Kaffeetasse sofort. So viel feine Sinne haben wir Menschen immer noch. Und Mitarbeiter merken das auch, wenn ich als Führungskraft eigentlich selber zweifle, ob das funktioniert. Und wenn das so ist, dann sollte ich lieber nochmal die Runde mit mir selber drehen, mir gute Coaches suchen, mir auch mal Sparringspartner suchen, die es auch oft nicht im Unternehmen gibt, und sagen, okay, pass auf, da zucke ich noch so ein bisschen, da weiß ich selber noch nicht, so lange, dass man dann auch sagt, okay, jetzt weiß ich auch, jetzt bin ich im Vollbesitz meiner Kräfte und dann gehe ich auf mein Team zu. Alles andere vorher ist, ganz ehrlich, ist rumeiern. Ich glaube, der zweite Tipp ist auch immer, ich kriege ganz oft die Frage, seitdem ich das Buch geschrieben habe, was ich denn in meiner Freizeit so lese, gefolgt von dem Halbsatz, du hast doch sicher alle Digitalbücher daheim. Ganz ehrliche Antwort, ich kriege diese Digitalbücher immer geschenkt. Der Großteil davon ist ungelesen, weil ich den Leuten sage, ich bin den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigt. Wenn ich jetzt auch noch in meiner Freizeit alles rauf und runter lese, ich bin dann irgendwann so in meiner Bubble drin. Ich lese wahnsinnig gerne Biografien von Musikern, von Sportlern, von Leuten, die Reisen gemacht haben. Ich suche Dinge, die mich inspirieren, die mich antriggern, die mir einen neuen Input geben. Wenn ich lese, wie ein Bruce Springsteen seine Karriere gemacht hat oder wie ein Snooker-Weltmeister wurde. Und lustigerweise stellt sich dann raus, die haben ähnliche Themen, ne? Die sind durch Unsicherheiten gegangen, die sind abhängig gewesen von einem tollen Partner, die sind durch Selbstzweifel und Depressionen durch. Und das sind dann solche Geschichten von Mensch zu Mensch, die mich bewegen und die mir einen Input geben und die mich auch immer wieder bestärken. Weil ich muss ja meine Kraft auch irgendwo herziehen. Ich bin ja auch nicht geboren worden mit mehr Power als die anderen. Ich muss auch auftanken. Und nur wenn ich brenne, kann ich auch andere anzünden. Und das tue ich nicht, wenn ich ständig immer nur in einem Silo denke. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Tipp, zu sagen, haltet immer die Augen und Ohren offen nach Sachen, die nicht digital sind, die aber mit Menschen zu tun haben, weil dann kriegt man die Power, um digital zu verändern.
Lieber Bernd, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
Danke dir, hat mir viel Spaß gemacht und auch vielen Dank an die Zuhörer. Ich bin gespannt aufs Feedback.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst, und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.